ARD Sounds.
Das ist auch das, was er gesagt hat beim Reingehen. Er hat gesagt, kein Öl, keine Kohle. Damit meint er keine Kohle, kein Geld für die Ukraine.
Auf dem EU-Gipfel in Brüssel gelingt es nicht, Ungarns Ministerpräsidenten Orbán zum Einlenken zu bewegen.
Europa lehnt eine Beteiligung am Iran-Krieg ab.
Bundeskanzler Merz hält ein Engagement nach Kriegsende aber für möglich.
Die Gaspreise an den Börsen steigen wegen des Krieges rapide.
Israel will Irans Militärkapazitäten so stark wie möglich schwächen.
Im Süden des Libanon könnte eine Pufferzone eingerichtet werden.
Und im Iran gewinnt die Revolutionsgarde einen Einfluss.
Hallo, ich bin Thorsten Lange aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Und ich bin Astrid Fietz. Hier ist die neue Ausgabe unseres Podcasts Machtfragen, das sicherheitspolitische Update, am 19. März um 16 Uhr. Wie ihr es vom bisherigen Format Krieg und Terror gewohnt seid, bekommt ihr hier verlässlich die wichtigsten Informationen über die aktuelle Lage in den Brennpunkten der Welt. Außerdem beleuchten wir Hintergründe, bieten Analysen und fragen nach Perspektiven. Wir freuen uns, dass ihr dabei seid bei Machtfragen aus der Nachrichtenredaktion von NDR Info in Zusammenarbeit mit Streitkräfte und Strategien. In Brüssel läuft der erste EU-Gipfel des Jahres und wichtige Themen sind, neben einer wirtschaftlichen Erholung Europas, natürlich die Kriege im Iran und in der Ukraine. Und für Kiew gibt es bisher keine guten Nachrichten, Thorsten.
Ja, das stimmt leider. Es geht mal wieder um Finanzhilfen für die Ukraine. Die EU will da weitere Milliarden bereitstellen, damit das Land sich gegen Russland verteidigen kann. Im Prinzip ist das auch schon beschlossen, aber ein Land stellt sich quer, wenn es um den endgültigen Beschluss geht. Und das ist Ungarn. Katrin Schmidt aus Brüssel verfolgt den Gipfel und auf die Frage von NDR-Info-Moderator Jochen Fischer, ob die Freigabe doch noch beschlossen werden könnte, da hat sie sich heute Mittag so geäußert.
Also ich glaube, heute gar nicht mehr. Das ist auch das, was er gesagt hat beim Reingehen. Er hat gesagt, kein Öl, keine Kohle. Damit meint er keine Kohle, kein Geld für die Ukraine. Wenn denn nicht Öl bei ihm wieder ankommt, nämlich über die Druzhba-Pipeline, die ja aus Russland über die Ukraine nach Ungarn unter anderem gelegt ist und eigentlich Öl bringt. Tut sie aber nicht mehr, seit sie im Januar beschädigt wurde durch russische Angriffe. Und er sagt ja, solange das nicht wieder in Gang gesetzt wurde durch Zelensky oder die EU soll das machen, macht er gar nichts für die Ukraine mehr. Und stellt also auch diesen Kredit, du hast es gerade gesagt, der wurde schon beschlossen, der sollte jetzt eigentlich auf den Weg geschickt werden, stellt sich da nochmal quer. Wir wissen, die Staats- und Regierungschefs haben den Gipfel begonnen mit der Diskussion über diesen Ukraine-Kredit. Da ist die Diskussion gerade zu Ende gegangen mit dieser Blockade, also ist man nicht weitergekommen. Jetzt trifft man sich quasi in der Videoschalte mit Zelensky, muss ihm das jetzt erstmal sagen und muss schauen, dass man vielleicht, das wurde so angedeutet im Vorfeld, noch irgendwelche Überbrückungslösungen jetzt wieder in Brüssel strickt, damit die Ukraine Geld bekommt, das sie dringend braucht und nicht warten kann, bis in Ungarn jetzt Mitte April mal gewählt wurde oder das Öl wieder angekommen ist oder sonst irgendwas. Aber Orbán wird da nicht mitmachen, das zeichnet sich ab. Ja.
Gibt es denn in Brüssel auch Diskussionen über eine Beteiligung Europas am Irankrieg?
Diskutiert wird wohl, aber im Grunde ist sich die Runde einig, dass Europa sich an diesem Krieg nicht beteiligen wird. Bundeskanzler Merz hatte das ja gestern schon in seiner Regierungserklärung angekündigt. Und heute sagte die EU-Außenbeauftragte Kallas, unter den Staats- und Regierungschefs der 27 Mitgliedstaaten habe keiner ein Interesse daran, die europäische Marinetruppe am Roten Meer auszubauen und auch in den Persischen Golf zu schicken. Anders sieht die Sache aus, wenn der Krieg einmal beendet ist. Dann, so jedenfalls Bundeskanzler Merz, könne er sich ein deutsches und europäisches Engagement vorstellen.
Im Nahen Osten gehen die Luftangriffe weiter und zunehmend stehen Energieanlagen im Mittelpunkt. Israel hat gestern das weltweit größte Gasfeld South Pass angegriffen, das vom Iran und Katar ausgebeutet wird. Der Iran reagierte, hat Katar und Saudi-Arabien beschossen. Ziele waren jeweils Ölanlagen. Gibt es denn dazu weitere Informationen?
Ja, der staatliche Energiekonzern Katars meldet, in mehreren Flüssiggasanlagen in der Industriestadt Ras Laffan seien beträchtliche Brände ausgebrochen und es gebe umfangreiche Schäden.
Ja, da haben die weltweiten Märkte sicherlich sofort reagiert.
So ist es. Und wie? Überall steigen die Gaspreise rapide. Für europäisches Erdgas zum Beispiel, das ja gar nicht direkt betroffen ist, mussten Händler am Vormittag 25-30% mehr bezahlen als gestern. Und US-Präsident Trump sprach eine neue Drohung in Richtung Teheran aus. Wenn der Iran die Angriffe auf Gasanlagen in Katar nicht einstellt, dann würden die USA das Gasfeld South Pass richtig bombardieren.
In Israel hat es eine neue Umfrage gegeben vom Israel Democracy Institute. Danach unterstützen 80% der Menschen den Waffengang gegen den Iran und 60% wünschen sich einen Regime-Change, also einen Sturz der Mullah-Herrschaft.
Ja, in Kriegszeiten rückt Israels Gesellschaft dann doch meist wieder zusammen, bei allem politischen Streit, den es sonst gibt. Viele Menschen fragen sich ja noch immer, was soll dieser Krieg eigentlich, was sind die Ziele, insbesondere Israels? Und da muss man sagen, ein Regime-Change im Iran, der ist es nicht. Unser Israel-Korrespondent Julio Segador hat sich mit der Frage der Kriegsziele befasst.
Vor allem eines steht für Israel im Vordergrund, erläutert die politische Analystin Meirav Sonzain. Das Ziel, das seit dem 7. Oktober unter Netanyahu die israelische Sicherheitsdoktrin darstellt, ist die Schwächung der militärischen Fähigkeiten jeglicher Akteure. Daher hört man ständig von taktischen Schlägen gegen Irans Raketenproduktion, gegen die Raketenkapazitäten und gegen seine Abschussrampen. Es wird nicht möglich sein, diese Kapazitäten komplett auszuschalten, aber man kann sie verringern. Die iranischen militärischen Kapazitäten zu verringern, das heißt konkret die Zerstörung der Langstrecken- und ballistischen Raketen sowie deren Startvorrichtungen. Damit sollen die direkten Angriffe auf israelisches Territorium so weit wie möglich unterbunden werden. Daneben versuchen die USA und Israel, alle Forschungs- und Produktionsstätten des iranischen Nuklearprogramms zu zerstören. Das erklärte Ziel, der Iran darf keine Atombombe besitzen. Immer wieder greifen die israelische Regierung und das Militär nicht nur in diesem Krieg zu dem Mittel der sogenannten gezielten Tötungen. Führende Kernphysiker und Ingenieure wurden getötet, ebenso hochrangige Politiker, Militärs- und Geheimdienstchefs. Aus israelischer Sicht ist hier das Ziel, das Regime zu destabilisieren und die Befehlsketten zu zerstören.
Jetzt kämpft Israel ja gleich an zwei Fronten. Auch im Libanon gibt es jeden Tag Angriffe, nachdem die Hisbollah-Organisation israelisches Gebiet beschossen hat. Was will Jerusalem denn da erreichen?
Auch eine wichtige Frage und da ist die Antwort nicht ganz so klar, aber hören wir nochmal Julio Segador.
Inzwischen sind mehrere Divisionen israelischer Soldaten in den Südlibanon vorgedrungen. Ziel ist, eine Pufferzone zu schaffen, um möglichst zu verhindern, dass Israels Norden aus dem Südlibanon durch die Hisbollah gefährdet wird. Noch ist unklar, ob es damit möglicherweise zu einer dauerhaften Besetzung libanesischer Gebiete kommt. Der frühere Leiter des Nationalen Sicherheitsrates Israels, Giora Eiland, schließt dies nicht aus und zieht einen Vergleich zum faktisch geteilten Gazastreifen. In der Hälfte des Gazastreifens, die die Armee kontrolliert, ist es ja nicht so, dass es keine Hamas mehr gibt, sondern dass es dort keine Menschen mehr gibt. Wenn es keine Menschen mehr gibt, kann man eine akzeptable Sicherheitslage schaffen. Israel will eine Sicherheitszone im Süden des Libanon aufbauen, die menschenleer sein wird. Was von den zerstörten Dörfern übrig geblieben ist, wird komplett zerstört.
Dann blicken wir mal auf die andere Seite, auf den Iran. Da ist das vorrangige Ziel aller Menschen klar: Überleben. Aber trotzdem gibt es ja zwei unterschiedliche Sichtweisen.
Ja, genau. Da sind einmal die regimetreuen Kräfte und da ist ein Großteil der Bevölkerung, der sich eine andere Ordnung wünscht, mehr persönliche Freiheiten. Unser Korrespondent Benjamin Weber verfolgt die Lage im Iran von Istanbul aus und er hat sich im Tagesschau-Podcast 11KM heute ausführlich zum Thema iranische Führung geäußert. Hören wir mal zwei Ausschnitte aus diesem Podcast. Zunächst schildert Benjamin Weber, warum die Revolutionsgarden im Iran so mächtig sind.
Die Revolutionsgarde ist deswegen so mächtig, weil sie eine Aufgabe hat, und zwar die Revolution zu bewachen. Man nennt sie ja auch Revolutionswächter. Und sie ist gegründet worden eben 1979 nach der Islamischen Revolution, als Ayatollah Ruhollah Khomeini aus Paris zurückgekommen ist nach Iran und dann der Schah verjagt wurde und eben diese Islamische Republik eingesetzt wurde. Damals hatte man die Sorge, dass das reguläre Militär, dass die regulären Streitkräfte da vielleicht irgendwann putschen könnten. Und man hatte das Gefühl, man muss also diese islamische Revolution, dass da jetzt ein islamischer Gottesstaat rausgemacht wird aus dem Iran, das muss man verteidigen. Nach innen und aber auch nach außen. Und deswegen hat die Revolutionsgarde relativ schnell angefangen, da Strukturen aufzubauen. Und es gibt also einen Geheimdienst, einen eigenen, Es gibt die Basij-Miliz, das sind junge Männer, die auf Motorrädern durch die Gegend fahren und jetzt gerade Checkpoints machen, wo Menschen kontrolliert werden, die aber auch die Proteste in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten niedergeschlagen haben. Es gibt eigene Streitkräfte, die haben eine eigene Armee, eine eigene Luftwaffe, die Revolutionsgarde und auch eine eigene Marine. Und sie sind waffentechnisch besser ausgestattet als die regulären Streitkräfte.
Naja.
Im innersten Zirkel um den neuen obersten Führer herum sind auch 4 oder 5 hochrangige Revolutionsgardisten.
Ja, genau, das finde ich eben interessant, ne, diese Ernennung. Was bedeutet das für die Revolutionsgarde? Bedeutet das eine weitere Radikalisierung oder weniger Macht?
Ich würde sagen, die Ernennung von Mojtaba Khamenei bedeutet für die Revolutionsgarde wahrscheinlich mehr Macht. Da Mojtaba Khamenei zugeschrieben wird, dass er weniger religiös ist als sein Vater und dass er eben selber sehr eng an der Revolutionsgarde schon dran gewesen ist. Von daher gehe ich davon aus, dass die Revolutionsgarde da jetzt etwas mächtiger geworden ist als vorher.
Ja, du hast es schon gesagt, die Opposition blickt anders auf die Lage. Viele haben die amerikanischen und israelischen Angriffe insgeheim begrüßt.
Ja, und warum das so ist, das erklärt nochmal Benjamin Weber.
Ja, für die Menschen ist das natürlich eine sehr bittere Nachricht, wenn man so will. Denn Donald Trump hatte im Januar gesagt, Help is on the way, als super viele Menschen auf die Straße gegangen sind in allen Provinzen des Iran, kurz bevor dann mutmaßlich Zehntausende getötet worden sind. Wir wissen ja immer noch nicht, wie viele es waren. Viele Menschen haben Hoffnungen da reingesetzt, auch wenn internationale Experten gesagt haben von Anfang an, durch Luftschläge kann man das Regime nicht ausschalten. Die Menschen im Iran sehen das natürlich aus einer anderen Perspektive. Das haben wir jetzt auch in den letzten Tagen nochmal gehört von vielen Leuten, die gesagt haben, naja, natürlich wissen wir, dass das schwer ist, aber wir haben natürlich trotzdem eine Hoffnung, dass durch diesen Krieg das Regime fällt. Und vielleicht kann man das im Westen nicht so ganz verstehen, aber wir haben eben den Januar erlebt und diesen Schmerz und diese Verzweiflung und so viele Menschen sind gestorben. Und deswegen haben wir gemerkt, das ist mit Protesten auf den Straßen, mit friedlichen Protesten, ist es nicht zu machen. Wir können das Regime so nicht loswerden und deswegen müssen wir jetzt einfach auf was anderes setzen. Aber ich gehe davon aus, dass das jetzt auf kurz- und mittelfristig nicht passiert. Und deswegen bedeutet das für die Menschen höchstwahrscheinlich noch mehr Repression und noch mehr Unterdrückung.
Die Einschätzung unseres Korrespondenten wird bestätigt durch eine aktuelle Meldung. Danach sind heute erstmals Todesurteile wegen der Massenproteste im Januar vollstreckt worden. Was wissen wir denn darüber?
Der staatliche Rundfunk hat das heute berichtet und demnach wurden 3 Männer hingerichtet, also vermutlich erhängt. Und zur Begründung heißt es, sie sollen für den Tod von 2 Sicherheitskräften in Teheran verantwortlich gewesen sein, also mutmaßlich 2 Revolutionsgardisten.
Zum Abschluss noch mal kurz zum Ukraine-Krieg. Auch da gibt es heute neue russische Drohnenangriffe.
In der Region Sumy im Osten der Ukraine sind dabei nach Angaben der örtlichen Behörden 3 Menschen getötet worden. Und nach Darstellung Russlands sind die Waffenstillstandsgespräche zwischen Russland, der Ukraine und den USA derzeit unterbrochen. Wie die Zeitung Izvestia berichtet, hat das Präsidialamt in Moskau das bestätigt. Und danach hofft der Kreml, dass der Iran-Krieg die Ukraine zu Kompromissen bewegen wird.
Und das war Machtfragen, das sicherheitspolitische Update. Ich bin Astrid Fietz. Bei mir im Studio war Thorsten Lange aus der NDR Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.